Christine, ich weiß, dass du schon mal eine Schlafparalyse erlebt hast. Wie war das für dich?
Ja, ich habe das sogar zweimal erlebt, in recht kurzem Abstand, so vor 2 Jahren war das. Und beide Male habe ich am Wochenende einen Mittagsschlaf gemacht und der ist ein bisschen länger ausgefallen als geplant, sage ich mal. Und obwohl ich direkt wusste, was es ist, dass es eine Schlafparalyse ist, hat mich das doch irgendwie ein bisschen beängstigt und ich habe dann meine ärztliche Kollegin angerufen und habe ihr gesagt, kannst du mir bitte einfach nochmal sagen, dass es wirklich harmlos ist.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Schlafparalysen. Wenn Menschen aufwachen, aber gelähmt sind, sich also nicht bewegen können. Wir haben dazu sehr viele Mails bekommen an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Also wollten wir das Thema hier unbedingt im Podcast besprechen. Und ich sage direkt mal Danke an Kai und Johanna, die haben uns für diese Folge von ihren Erlebnissen mit der Schlafparalyse erzählt.
Ja, wir schauen uns heute an, ob so eine Schlafparalyse Grund zur Sorge ist. Und das fragen sich nämlich, glaube ich, alle, die das erste Mal sowas erleben, inklusive mir. Was da eigentlich im Körper passiert und was für Ursachen das haben kann.
Und am Ende unserer Folge machen wir unseren Netzcheck. Ich habe mich nach Tipps umgeschaut, wie man so eine Schlafparalyse vorbeugen könnte. Und Christine sagt, ob die wirklich sinnvoll sind. Für alle von euch, die neu dazugestoßen sind, erstmal schön, dass ihr da seid. Wir sind Dr. Christine Blume, das bist du, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel. Und ich bin Ilka Knigge. Ich moderiere diesen Podcast und ich bin Wissenschaftsjournalistin. Und es geht hier bei uns bei Überschlafen jede Woche um ein neues Thema rund um unseren Schlaf. Also klickt euch gerne durch, hört gerne rein, was wir bisher so gemacht haben. Für unsere Folge hier über Schlafparalyse. Da habe ich mit 2 HörerInnen von Überschlafen gesprochen, die Schlafparalysen erleben. Christine, fangen wir doch mal vorne an mit Johanna. Sie hat sich bei uns gemeldet, ist 25 Jahre alt, lebt in Berlin und sie hat Schlafparalysen schon ziemlich lange, nämlich schon seit sie 16 ist. Für sie fühlt sich das so an.
Wenn ich einen Mittagsschlaf mache, passiert es oft, dass ich, wenn ich aufwache, noch gelähmt bin und merke, dass ich wach bin, aber mein Körper kann sich noch nicht bewegen. Und ich weiß dann zwar noch nicht, wie lange das andauert, ich habe aber immer das Gefühl, dass das eine halbe Ewigkeit dauert und es ist ein super unangenehmes Gefühl.
Christine, schauen wir doch mal direkt drauf. Ist das so ein typisches Muster?
Ja, also in weiten Teilen ist es ziemlich typisch, was sie beschreibt. Generell muss man aber sagen, so diese Schlafparalyse ist, oder Schlaflähmung sagt man ja auch, ist kein besonders gut untersuchtes Phänomen. Und deshalb ist manches auch nicht so leicht zu beantworten, weil es ist doch irgendwie relativ selten. Also die meisten Menschen erleben das nicht regelmäßig und das macht es den Forschenden natürlich schwer, weil man kann kaum Menschen in ein Schlaflabor bringen und dann versuchen, das eben zu untersuchen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann so eine Schlafparalyse erleben, einfach relativ gering ist.
Also man kann es nicht herbeiführen, ne?
Nee. Und ich kann persönlich sagen, die 2 Mal, die ich das erlebt habe, das war auch ein Mittagsschlaf. Und auch eben so, dass ich den Wecker nicht gestellt hatte und der Mittagsschlaf ist dann ein bisschen länger ausgefallen, so am Wochenende. In den Studien, die es dazu gibt, da findet man, dass Menschen, die generell öfter Mittagsschläfchen machen, auch häufiger eine Schlafparalyse erleben.
Oh,
und wenn der Mittagsschlaf länger als 30 Minuten dauert, dann erhöht das auch das Risiko. Und das muss man so verstehen, dass eben diese Schlafparalyse entsteht aus dem sogenannten REM-Schlaf, also Rapid Eye Movement Schlaf. Und weil wir da eben gelähmt sind und der tritt eben erst nach einer Zeit auf. Der kommt nicht am Anfang von so einer Schlafepisode. Ja, jetzt ist natürlich so die Frage, ob der Mittagsschlaf generell ein Risiko ist, dass kann man so nicht abschließend irgendwie klären jetzt aus den Studien. Aber man weiß eben, dass auch so nicht erholsamer Schlaf oder wenn man häufiger in der Nacht aufwacht, also so einen unterbrochenen Schlaf hat, dass das ein Risikofaktor ist für eine Schlafparalyse. Und da könnte man jetzt natürlich auch überlegen, vielleicht ergibt sich auch dann dieses Muster, dass es eben auch in Zusammenhang steht mit Mittagsschläfchen, eher ein bisschen daraus, dass die Menschen, die halt so einen unterbrochenen Schlaf erleben oder schlechter schlafen, dass die dann versuchen, mit dem Mittagsschläfchen auch ausgleichen.
Ja, und dass die vielleicht auch länger da drinnen bleiben, ne? Also, dass sie dann nicht so richtig rauskommen aus dem Mittagsschlaf, weil sie echt einfach den Schlaf gerade vielleicht brauchen, ne?
Ja, genau. Also, ich finde, man kann da schon Argumente dafür finden, dass es eben diesen Zusammenhang mit dem Mittagsschlaf gibt. Und den sieht man ja auch in der Literatur, in der wissenschaftlichen. Aber ob jetzt dieses Muster Mittagsschlaf so typisch ist, ja, kann man, glaube ich, nicht abschließend sagen.
Dann bleiben wir doch mal bei der wissenschaftlichen Literatur, wenn du die gerade schon so ansprichst. Lass uns doch mal eine Definition machen. Wie ist Schlafparalyse selbst denn überhaupt definiert?
Also wir sprechen ja hier über die Schlafparalyse bzw. die Schlaflähmung, die ohne andere Symptome auftritt und also für die es keine andere Erklärung gibt. Und deshalb nennt man die auch eine sogenannte isolierte Schlafparalyse, also ohne andere Symptome. Und das ist die harmlose Variante. Und
warum ist es wichtig, das so abzugrenzen?
Ja, das ist wichtig, weil eine Schlaflähmung auch im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen des Nervensystems auftreten kann. Also zum Beispiel bestimmte Formen von Epilepsie oder auch einer Narkolepsie. Also das ist eine Schlafstörung, die so einhergeht mit einer ganz enorm erhöhten Tagesschläfrigkeit, gegen die auch sich Patientinnen und Patienten nicht wehren können. Aber man muss eben auch sagen, da tritt so eine Lähmung auch in anderen Situationen auf und es gibt eben dann auch andere Symptome. Also das würde man merken.
Okay, darüber sprechen wir nicht, das klammern wir heute mal aus.
Aber die Schlafparalyse ist eben eine sogenannte Parasomnie. Also diesen Begriff, den haben wir schon mal beim Schlafwandeln, darüber haben wir auch gesprochen, kennengelernt. Und eine Parasomnie, das bezeichnet eben unerwünschtes oder auch auffälliges Verhalten im Schlaf. Und hier ist das Besondere bei der Schlaflähmung jetzt, dass diese Parasomnie, dieses unerwünschte auffällige Verhalten in Zusammenhang eben mit dem REM-Schlaf auftritt. Habe ich gerade schon gesagt, eben dieser Rapid-Eye-Movement-Schlaf mit schnellen Augenbewegungen, in denen wir auch besonders intensiv träumen. Mhm. Und was eben noch ganz charakteristisch ist für dieses Schlafstadium, ist, dass da die Skelettmuskulatur, also die Muskulatur, die wichtig ist für willkürliche Bewegungen, also in den Beinen, in den Armen und so weiter, die ist gelähmt. Und der Grund ist vermutlich, dass wir, wenn wir eben diese Lähmung haben, Träume nicht ausagieren können, uns auch nicht verletzen können oder andere verletzen können. Und was jetzt bei der Schlafparalyse einfach passiert ist, beim Erwachen bleiben die Muskeln zunächst gelähmt. Also normalerweise kann man sich vorstellen, wenn das alles funktioniert, dann kommt mit dem Aufwachen einfach auch die Muskelspannung wieder zurück und wir können uns bewegen. Und hier passiert ein Fehler. Die Muskelspannung, die kommt eben nicht zurück und wir können weder Körper noch Gliedmaßen bewegen, obwohl wir eigentlich wie wach sind.
Das heißt, wir sind so ein bisschen entkoppelt, oder? Also unser Kopf ist schon da, ja, und unser Körper befindet sich eigentlich noch in diesem REM-Zustand, wo wir die Lähmung ja brauchen, damit wir nicht nachts aufstehen, unsere Träume ausagieren, ich weiß nicht, was tun, ne?
Ja, genau. Und diese Symptome, die führen natürlich einfach oft zu Angst, Unwohlsein oder in schlimmen Fällen vielleicht auch mal wirklich zu einer Angst davor, ins Bett zu gehen.
Ja, kann man ehrlich gesagt auch gut verstehen, weil im Endeffekt, wenn du da liegst, dich nicht bewegen kannst. Ich kann mal sagen, ich habe das bisher noch nicht erlebt und ich hoffe auch, ich erlebe das nicht. Zum Glück weiß ich jetzt ja, wie es abläuft.
Genau, zum Glück weißt du, dann, dass es nicht schlimm ist, ja.
Ja, und aber das ist ja trotzdem eine total ungewohnte Situation von Kontrollverlust, ne? Lass uns mal darüber sprechen, wie lange dieser Zustand andauert.
In der Regel sagt man einige Sekunden bis mehrere Minuten. Also das sagt die wissenschaftliche Literatur. Und ganz wichtig auch, die hört von selbst wieder auf. Also die Lähmung verschwindet und die Muskelspannung, die kehrt zurück. Aber ich muss auch sagen, so wenn ich so zurückdenke, als ich das erlebt habe, mir ging es da wie Johanna. Das ist total schwer, diese Zeitdauer überhaupt abzuschätzen. Also es gibt Menschen, die können die Augen dann öffnen in dieser Schlafparalyse noch, denn die Augenmuskulatur, die gehört eben nicht zur Skelettmuskulatur, das heißt, die ist nicht gelähmt. Ich konnte die Augen nicht öffnen, also auch das kann vorkommen. Und und ich habe dann, also ja, dann ist man halt irgendwie echt so in so einem Zwischenzustand. Also man weiß dann auch irgendwie gar nicht so richtig, ja, bin ich jetzt eigentlich wach oder träume ich noch und was passiert hier eigentlich gerade? Aber irgendwie ist man schon wach genug, dass man merkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe mir dann einfach gedacht, ja, dann schlafe ich halt noch ein bisschen. Die Muskelspannung wird schon wiederkommen.
Aber du wusstest, was es ist wahrscheinlich.
Eben, ja. Aber trotzdem so diese Grenzen zwischen Wachsein und Schlaf, die habe ich als wirklich verschwommen erlebt. Und dadurch ist diese Zeitschätzung auch total schwierig. Also ich würde auch schätzen so 10, 15 Minuten, aber ich habe keine Ahnung.
Ja, fühlt sich ja vielleicht auch länger an, als es wirklich ist, weil es so unangenehm ist. Wie viele Menschen erleben denn diese Schlafparalysen überhaupt?
Man muss sagen, wer das erlebte, ist in total guter Gesellschaft. Weil Studien gehen davon aus, dass ungefähr 20% der Menschen, also jede fünfte Person, das mindestens einmal in ihrem Leben erlebt.
Das
und
ist
bei
eine
Studierenden
Menge.
Oder auch Patientinnen und Patienten mit einer psychiatrischen Erkrankung, da sind sogar noch mehr, da waren es eher so 30%, also jede dritte Person.
Dann wundert es mich auch nicht, dass uns so viele Leute dazu geschrieben haben, weil das sind ja wirklich dann nicht wenige Menschen. Ich stelle euch mal die zweite Person vor, das ist Kai, der ist 37 Jahre alt und Heilerziehungspfleger und er hat die Schlafparalysen auch schon seit seiner Kindheit. Und er sagt, die haben bei ihm immer so eine bedrohliche Komponente.
Ja, ich schlafe meistens auf der Seite und wenn ich dann so rumliege, dass ich so aus der geöffneten Schlafzimmertür gucken kann in den Flur, dann ist das schon häufiger mal so. Irgendwie dann hängt da eine Jacke und ich sag mal, ich sehe nicht komplett Dinge, die gar nicht da sind in der Zeit, aber ich nehme die Sachen anders wahr, als sie dann in Wirklichkeit sind. Ne? Und kommt es schon so vor, dass ich mir dann so zusammenreime, okay, da steht jemand oder da werde ich angeguckt, da sehe ich Augen.
Er hat mir auch erzählt, dass er sich an eine Schlafparalyse aus seiner Kindheit erinnert und er da ein Hochbett hatte. Und er meinte, es hat sich für ihn so angefühlt, als wenn da Erwachsene vor dem Bett stehen und das Hochbett ist ja dann für die so auf Augenhöhe und ihn dann halt so anstarren. Habe ich mich gefragt, woher kommt denn dieses Gefühl? Also da ist was Gefährliches, da ist was Bedrohliches während der Schlafparalyse.
Das ist ganz typisch eben für diese Schlafparalyse und ich glaube, das begründet auch, warum das für viele Menschen dann so eindrücklich ist und ja, die uns auch dann schreiben eben. Viele Menschen, also 25-75%, also echt hohe Zahlen, erleben teilweise sogar ziemlich lebhafte Halluzinationen in diesem Zustand. Also die sehen, hören oder auch empfinden Dinge, die eigentlich gar nicht da sind. Häufig haben Menschen auch das Gefühl, dass jemand anderes mit im Raum ist oder in der Wohnung. Mir ging das tatsächlich auch so. Ich wusste eigentlich, ich bin alleine, aber ich war mir dann nicht sicher. Und du kannst dich ja nicht umdrehen und schauen, ob da nicht jemand irgendwie hinter dir steht oder liegt. So war mein Gefühl, dass jemand hinter mir liegt. Manche berichten auch so vom Gefühl, jemand würde auf ihnen liegen und deshalb könnten sie schlechter atmen. Das ist auch total spooky und das kommt zumindest zum Teil daher, dass eben auch die Atemhilfsmuskulatur, also die Muskeln zwischen den Rippen, die eigentlich beim Atmen helfen, die sind auch gelähmt und deshalb kann man schlechter atmen. Und das macht dann dieses Gefühl, ja, jemand liegt vielleicht auf mir.
Und auch, heißt, man versucht sich das so ein bisschen zu erklären und reimt sich dann was zusammen, ja?
Ja, da verschwimmen dann eben die Grenzen zwischen dem, was ich wahrnehme und dem, was tatsächlich ist und dann entsteht so ein diffuses Gefühl. Und auch wenn man wach genug ist, um halt zu merken, ich träume nicht oder ich träume nicht nur, ja, dann verschwimmen eben schon die Grenzen zwischen diesen Träumen aus dem REM-Schlaf, die ja eben teilweise auch wirklich sehr intensiv und emotional sein können, und dem Wachsein. Und oftmals entstehen dadurch eben negative Emotionen, sowas wie Angst, Furcht. Und ich denke auch, das ist vielleicht auch dadurch erklärbar, dass man ja wirklich in dieser Situation total ausgeliefert ist. Also du selbst wenn da jemand wäre, du könntest ja nichts tun.
Ja, ja.
Und ja, durch diese Kombination von verschiedenen Dingen kann man, denke ich, ganz gut nachvollziehen, dass da eben das Gefühl entsteht, da ist was Gefährliches, was Bedrohliches und auch diese ganze Situation eben was Bedrohliches und Beängstigendes hat.
Dann lass uns mal ganz generell drauf schauen, woher die Schlafparalysen kommen. Kai sagt, bei ihm gibt es so Zeiten, da erlebt er gar keine Schlafparalysen. Also das kann über Monate hinweg so sein, dass er keine hat. Und dann wieder bekommt er so 3 oder 4 Mal die Woche eine. Und er vermutet da einen Zusammenhang mit seiner Schlafqualität.
Also ich habe schon mal ein bisschen Probleme so mit dem Durchschlafen, dass ich halt nachts irgendwie um 2, 3 Uhr wach werde. Und in den Zeiten, in denen ich, wenn ich das habe, sag ich mal, in den, wenn das mal so ein paar Wochen ist, dann habe ich in der Zeit auch häufiger diese Schlafparalyse.
Du hast da eben auch schon so einen Zusammenhang angedeutet. Mhm. Also es heißt, wenn der Schlaf generell schon nicht so super läuft, dann wird das wahrscheinlicher?
Ja, die Schlafqualität, also das weiß man auch aus Studien, die hat einen Zusammenhang mit Schlafparalysen. Schlechte Schlafqualität und auch weniger erholsamer Schlaf, also auch sowas haben wir vorher auch angesprochen, dass der Schlaf immer wieder unterbrochen wird in der Nacht, weil ich aufwache, das steht in Zusammenhang mit mehr Schlafparalysen. Und auch sowas wie Schichtarbeit, also dann Schlaf zur falschen, in Anführungsstrichen, Zeit, wenn ich dann am Tag schlafe beispielsweise oder nicht so gut oder viel schlafe. Oder auch Jetlag, was ja auch eben den Schlaf beeinträchtigt. Auch das ist ein Risikofaktor für Schlafparalyse.
Kai sagt übrigens auch, dass sich die ganze Sache bei ihm dann so ein bisschen verselbstständigt. Also er hat schlechten Schlaf, dann bekommt er die Schlafparalysen. Mhm. Und dann, wenn er eine hat, dann ist er meistens irgendwie aufgekratzt in der Nacht, weil er sagt, wenn er dann da so ein bisschen rausgekommen ist, dann kann er danach nicht mehr richtig einschlafen. Und dann verschlechtert sich so ganz generell sein Schlaf.
Für den Tag, da weiß ich dann in der Regel, je nachdem wie gut ich wieder zur Ruhe komme, bin ich dann entweder sehr müde oder nur ein bisschen unausgeschlafen. Aber das ist schon unter Umständen auch schon durchaus vorgekommen, dass ich dann verpennt habe.
So, und dann ist auch noch sein Tag schlecht. Kann man denn allgemein sagen, welche Auswirkungen die Schlafparalysen so auf den Alltag haben?
Ja, es gibt eigentlich keine richtigen Untersuchungen dazu. Und jetzt so direkt, dass man sagt, es gibt direkt eine Auswirkung, zum Beispiel sowas auf die Leistungsfähigkeit im Alltag oder so, das scheint jetzt nicht so zu sein. Ich denke wirklich, dass so am wichtigsten in dem Zusammenhang, das ist, dass so eine Schlafparalyse echt ein einschneidendes manchmal, also zumindest wenn man das erste Mal erlebt, Erlebnis ist, ein beängstigendes Erlebnis und das kann für Angst sorgen. Da kann man dann eben auch nicht so gut wieder einschlafen, wenn das in der Nacht passiert oder hat vielleicht auch ein bisschen Angst dann vor der nächsten Nacht. Und das kann natürlich dann schon Auswirkungen auch auf den Tag haben, ja.
Ja, und auch auf den Schlaf selbst, ne? Also wenn Kai jetzt zum Beispiel sagt, er liegt dann wach, dann kommt ja so ein Problem zum nächsten irgendwie.
Genau, und das ist auch natürlich ein bisschen gemein dann, weil dann man weiß, irgendwie schlechter Schlaf, so unterbrochener Schlaf, der begünstigt wiederum die Schlafparalyse und dann hat man wie so einen kleinen Teufelskreis von sich gegenseitig verstärkenden Dingen.
Ja, das klingt wie so eine Gemengelage, ne? Als wenn jetzt nicht unbedingt nur das eine zum anderen führt, aber dann viele Dinge zusammenkommen, sich gegenseitig vielleicht irgendwie ja hochschaukeln und am Ende hat man irgendwie ja keinen guten ausgleichenden Schlaf, der Alltag ist beeinträchtigt und die Schlafparalysen werden vielleicht mehr, ne?
Genau, ja.
Johanna sagt, sie glaubt eigentlich nicht daran, dass es bei ihr zum Beispiel Stress im Alltag ist.
Wenn man das googelt, kommt halt oft als Grund Stress. Aber ehrlich gesagt, ich meine, ich habe das jetzt schon so viele Jahre und ich habe nicht das Gefühl, dass ich die ganze Zeit unter Stress stehe. Aber irgendwie habe ich das Phänomen trotzdem immer.
Lass uns mal ganz kurz beim Thema Stress bleiben. Welche Rolle spielt denn der so ganz allgemein im Alltag, im Leben? Macht der Schlafparalysen dann bei Menschen wahrscheinlicher?
Also als ich damals dann meine ärztliche Kollegin angerufen hatte und ihr das erzählt habe, dass ich eine Schlafparalyse hatte, da hat sie auch mich direkt gefragt, so, ja, Christine, hast du gerade ein bisschen viel Stress oder wie? Was tatsächlich so war. Und also es gibt auf jeden Fall diesen Zusammenhang. Das ist auch in der wissenschaftlichen Literatur häufig beschrieben. Ich habe vorher ganz am Anfang auch gesagt, dass zum Beispiel bei Studierenden, aber auch bei Patientinnen und Patienten in einer psychiatrischen Erkrankung, dass da die Schlafparalysen eigentlich noch häufiger auftreten. Und auch da könnte man argumentieren, das ist vielleicht so ein bisschen so eine Stresskomponente. Also im Studium ist irgendwie oft stressig und auch Patientinnen und Patienten mit einer entsprechenden Erkrankung sind natürlich häufig eher belastet. Auch das ist natürlich ein Stressfaktor, ja.
Wir haben eben schon mal ganz kurz über den Mittagsschlaf gesprochen, weil du gesagt hast, du hattest die Schlafparalyse auch beim Mittagsschlaf. Johanna hat mir noch erzählt im Gespräch, sie sagt, so in so ganz normalen Nächten, wenn sie sich einen Wecker stellt und halt zur Arbeit muss, dann passiert ihr das nicht. Und beim Mittagsschlaf, da stellt sie sich halt keinen Wecker. Also spielt der Wecker da eine Rolle?
Ich spekuliere da jetzt einfach mal ein bisschen. Also man geht davon aus, dass die Schlafparalyse zum Beispiel dadurch beendet werden kann, dass man berührt wird. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der Wecker am Morgen vielleicht auch so ein Signal ist, wenn er entsprechend laut ist, der dann einfach die Muskelspannung auch relativ schnell zurückkehren lässt. Ist ja fast auch manchmal so ein bisschen wie so eine Wegreaktion, aber auch so eine Schreckreaktion vielleicht. Und genau, dass das dann dazu führt, dass die Muskelspannung eher zurückkommt. Und dazu kommt aber natürlich auch noch, dass wenn man jetzt dann Mittagsschlaf macht und dann durchläuft man so die verschiedenen Schlafstadien und kommt dann irgendwann in den REM-Schlaf und wacht dann aus dem REM-Schlaf auf, das ist das, was wir erwarten würden, dann sind quasi natürlich die Voraussetzungen für so eine Schlafparalyse ideal. Wenn ich jetzt morgens aber den Wecker stelle, dann klingelt der ja nicht unbedingt, wenn ich gerade im REM-Schlaf bin, sondern der klingelt halt, wenn es 6.30 Uhr ist. Und dann bin ich vielleicht irgendwie im Leichtschlaf und da werde ich keine Schlafparalyse erleben. Also das könnte auch ein Einflussfaktor sein, warum eben die Wahrscheinlichkeit, dass sie es in der Woche, wenn sie einen Wecker benutzt, am Morgen, dass es dann seltener oder nicht auftritt.
Es gibt auch sogar so Apps, die soll man auf dem Handy installieren, das Handy auf die Matratze legen und die sollen anhand der Bewegungen herausfinden, ob man gerade im Leichtschlaf ist, weil dann angeblich man auch ja irgendwie leichter geweckt werden kann, angenehmer geweckt werden kann. Das würde vor dem Hintergrund dann Sinn machen, ne?
Ja, also über den Sinn und Unsinn solcher Apps sprechen wir jetzt nicht, da können wir vielleicht noch eine andere Folge machen. Aber ja, also eben, wenn ich nicht aus dem REM-Schlaf geweckt werde, dann ist die Muskelspannung ja auch nicht weg und dementsprechend kann halt einfach auch keine Lähmung auftreten beim Aufwachen.
Okay, wir halten fest, nur im REM-Schlaf sind wir gelähmt. Ihr könnt, wenn ihr mehr über Schlafphasen wissen wollt, auch mal unsere Folge dazu anhören. Schlafstadien, REM leicht tief, heißt sie. Welche Rolle spielen denn eigentlich auch hier jetzt mal wieder unsere Gene oder unser Geschlecht, wenn wir jetzt auf die Schlafparalyse gucken? Weil wir wollen ja so ein bisschen ergründen, ob es bei manchen Menschen wahrscheinlicher auftritt als bei anderen.
Es gibt einige Studien, die legen nahe, dass die Genetik hier auch wieder mal eine Rolle spielt, wenn auch eher so in moderatem Ausmaß. Also auch hier mal wieder, Gene sind nicht alles, zum Glück. Andere Faktoren spielen auch noch eine Rolle. Geschlechtsunterschiede zum Beispiel, die scheint es jetzt nicht zu geben.
Was ist mit anderen inneren Faktoren? Also ich meine, wir haben jetzt eben den Stress schon so ein bisschen angesprochen. Da hast du gesagt, ja, kann schon auf jeden Fall eine Rolle spielen. Vielleicht für manche Menschen mehr, für andere weniger. Was noch?
Andere Faktoren, die da immer wieder auch diskutiert werden, sind zum Beispiel sowas wie schwerwiegende traumatische Lebensereignisse oder auch eine psychiatrische Erkrankung, eben haben wir jetzt auch schon gesagt, die erhöhen auch das Risiko für eine Schlafparalyse.
Und eben hast du auch noch gesagt, es können auch äußere Faktoren sein. Ich glaube, du hattest Jetlag erwähnt, ne?
Genau, Jetlag oder auch Schichtarbeit, das hatte ich schon gesagt, also äußere Faktoren, die dazu führen, dass der Schlaf schlechter wird. Aber auch sowas eben wie unregelmäßige Schlaf-Wach-Rhythmen, also wenn ich jeden Tag irgendwie wann anders schlafen gehe und wieder aufstehe. Oder auch andere Faktoren, die so Unterbrüche im Schlaf begünstigen, wie jetzt irgendwie Lärm oder Licht, auch das könnte man sich vorstellen. Wenn man jetzt so in Richtung Substanzgebrauch denkt oder auch Alkohol, da gibt es keine eindeutigen Befunde.
Ah, okay. Das heißt, aber wer mehr wissen will über Alkohol und Schlaf, haben wir auch schon eine Folge zu gemacht. Jetzt höre ich aber auch auf mit der Spam-Werbung hier. Lass uns mal drüber sprechen, wie man damit umgehen kann, beziehungsweise was man gegen die Schlafparalyse tun kann. Ich habe nämlich sowohl Johanna als auch Kai gefragt, welche Fragen sie so am meisten umtreiben. Und beide haben mir gesagt, was kann ich denn bitte tun, um möglichst schnell da rauszukommen? Weil es ist ja auch einfach total unangenehm. Und kann ich irgendwie was in meinem Leben ändern, um keine Schlafparalysen zu bekommen? Was sagst du?
Also vielleicht jetzt nicht bei Johanna und Kai, weil die haben sich sicher schon einfach ausführlich auch mit diesem Thema beschäftigt. Aber bei allen anderen, es ist ganz wichtig, einfach auch darüber aufzuklären, dass so eine isolierte Schlafparalyse nichts Schlimmes ist. Und es ist kein Symptom einer schlimmen Erkrankung irgendwie, auch wenn man sich Sorgen macht, völlig berechtigt. Und wie gesagt, also auch ich habe meine ärztliche Kollegin angerufen, obwohl ich eigentlich wusste, was es ist. Aber ich fand es trotzdem beunruhigend und beängstigend und wollte das einfach von ihr nochmal hören. Ja. Wir haben schon darüber gesprochen, Stress, das ist Ja, das ist so halt häufig so, ja, ist halt gerade ein bisschen viel Stress so. Das, glaube ich, darf man dabei nicht irgendwie als zu einfache Erklärung abtun. Ich würde da wirklich auch dazu einladen, zum Beispiel mal mit Entspannungsübungen zu arbeiten. Also ob das jetzt eine Atemtechnik ist oder ob das so eine progressive Muskelentspannung ist oder ein Bodyscan, kann man einfach mal googeln. Da gibt es ganz viele Übungen. Und ich finde es immer schön, wenn man einfach dazu einlädt, das auszuprobieren. Und
du meinst zum Einschlafen, oder? Damit man irgendwie so ein bisschen besser runterkommen kann?
Nicht unbedingt zum Einschlafen, sondern einfach so, um die Entspannung im Alltag ein bisschen zu erhöhen.
Ach so, okay.
Oder die Anspannung im Alltag zu reduzieren. Und vielleicht hat es eine Auswirkung auf die Schlafparalyse, vielleicht hat es keine Auswirkung, vielleicht hat es eine Auswirkung auf andere Lebensbereiche. Da kann man sich auch einfach mal überraschen lassen. Das finde ich eigentlich immer schön, da einfach so eine Einladung auszusprechen.
Ja.
Dann ist natürlich, wenn man jetzt wie zum Beispiel Johanna weiß, dass es häufig bei einem Nickerchen auftritt, das zu lange ausfällt, da wäre mein Tipp wirklich einfach einen Wecker stellen. Und
ja, vor allem, ich glaube, sie hat ja auch schon herausgefunden, dass bei ihr klappt, ne? Also wenn das so im Alltag klappt, dann ja.
Genau. Und dann wirklich, also man sagt halt so über den Daumen gepeilt, ist auch so ein Schlafzyklus, also wo man so einmal durch alle Schlafstadien durchgeht, dauert 90 Minuten. Wenn man jetzt zum Beispiel den Wecker einfach nach 45 oder 60 Minuten stellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man da auch nicht im REM-Schlaf ist. Und dementsprechend sollte eben auch keine Schlafparalyse auftreten.
Ja, oder man macht einfach so ein 30-Minuten-Nickerchen. Das empfiehlst du ja auch immer, wenn man wirklich nur so einen Nap machen will. Ne? Dann ist man nur im Leichtschlaf, dann kommt man da auch gar nicht unbedingt rein.
Genau. Was man auch weiß, ist, dass zum Beispiel Berührungen oder so angesprochen werden. Das kann auch helfen. Da kann man vielleicht auch den Partner oder die Partnerin mit einbeziehen. Also muss man sich vielleicht gar nicht einen Wecker stellen am Wochenende, sondern sagt, hey, kannst du mich vielleicht einfach nach 45 Minuten wecken? Und ja, das ist auch vielleicht eine Lösung. Genau, und ganz wichtig auch ist, weil eben schlechter Schlaf oder so unterbrochener Schlaf auch Schlafparalysen fördert, ist das eigentlich so mit der wichtigste Ansatzpunkt. Also, dass man Patientinnen und Patienten eben auch anleitet und empfiehlt, zum Beispiel regelmäßig zu schlafen, ausreichend zu schlafen. Ja, bestimmte Faktoren, die eben so Unterbrüche begünstigen, dass man die versucht abzuschaffen. Oder dass man auch sowas wie eine Insomnie, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, jetzt bin ich die Werbung macht, dass man auch das eben angeht und da versucht, die Schlafqualität zu verbessern.
Genau. Aber lass uns mal in die Situation selbst reingehen. Mhm. Das sind ja jetzt, was du gesagt hast, sind Dinge, die man so im Leben verändern kann.
Ja.
Und wo man jetzt, wo wir sagen würden, okay, allgemein die Schlafqualität verbessern, ist auf jeden Fall wichtig. Irgendwie Stress reduzieren, wenn man das gut schafft oder vielleicht einen passenden Umgang finden, weil stressige Phasen gibt es ja auch immer mal. Stress reduzieren, man haut das immer so raus, ne? Also wir wissen alle, es funktioniert halt manchmal nicht. Johanna hat noch mir was erzählt, das fand ich auch ganz spannend. Sie sagt, sie konzentriert sich auf ihren Atem.
Also da ich das jetzt schon mehrere Jahre habe, weiß ich, dass es irgendwann weggeht und ich versuche mich dann zu entspannen und mich auf meine Atmung zu konzentrieren. Und versuche zum Beispiel manchmal einfach nur meinen kleinen Finger so ganz wenig zu bewegen, damit ich irgendwie aus dieser ganzen Starre rauskomme. Aber es funktioniert leider nicht immer.
Wir sind also jetzt bei Akuthilfen. Was sagst du dazu? In der Situation sich auf den Atem konzentrieren, kleinen Finger bewegen, gute Idee?
Ja, also manche Menschen schaffen das dann wirklich, wenn sie so ihre ganze Willenskraft drauf verwenden, zum Beispiel den kleinen Finger zu bewegen, dann wirklich diese Paralyse zu beenden.
Die gesamte Paralyse.
Ja, genau. Also wenn die wieder Muskelspannung wiederkommt, dann kommt sie komplett wieder. Also wie so ein Schalter dann umgelegt. Und deshalb kann das durchaus hilfreich sein. Und was ich auch gelesen habe jetzt, ist, dass es hilfreich sein kann, sich am Tag immer wieder so Situationen, wo man das dann geschafft hat, eben zum Beispiel über den kleinen Finger, diese Lähmung aufzuheben, dass man die sich am Tag immer wieder vergegenwärtigt. Und vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass es das ein bisschen leichter macht, dann in der Situation selbst den Schalter umzulegen. Und auch das, was sie beschreibt mit dem Atem, das finde ich total schön, denn das hilft ihr sicher auch in dieser Situation einfach jetzt nicht in Angst und Panik zu verfallen, sondern sich zu beruhigen. Und Angst und Panik sind selten hilfreich, aber eben auch nicht in dieser Situation. Und dass sie dann eben versucht, einfach ruhig zu bleiben, das finde ich durchaus eine gute Idee. Wie gesagt, ich habe es damals so gemacht, ich habe gedacht, dann schlafe ich halt einfach noch ein bisschen und es wird schon wieder kommen.
Sorry, die Nerven muss man aber auch erstmal haben, Christine. Dafür ist man vielleicht dann Schlafforscherin in dem Moment.
Ja, genau. Er hat einen Vorteil wenigstens.
Ich habe Tipps im Netz gefunden. Lass uns die mal durchgehen.
Über Schlafen. Netzcheck.
Erster Tipp. Die Rückenlage vermeiden, etwa durch spezielle Stützkissen. So, da bin ich so ein bisschen hängen geblieben, weil Kai ja zum Beispiel sagt, er schläft auf der Seite und dann sieht er irgendwie was für ihn Bedrohliches und hat einfach diese Lähmung. Und das würde da ja gar nicht dazu passen, wenn Menschen die Lähmung vor allem in der Rückenlage bekommen.
Was man aus der wissenschaftlichen Literatur weiß, ist, dass tatsächlich Schlafparalysen gehäuft vorkommen, wenn Patientinnen und Patienten auf dem Rücken liegen. Also das ist ein Risikofaktor. Und ja, es gibt so Kissen, die kann man sich auf den Rücken schnallen. Die sind, glaube ich, eigentlich entwickelt worden für Menschen, die sehr stark schnarchen. Was Menschen ja dann auch bevorzugt auf dem Rücken tun. Und die sollen eben verhindern, dass man sich so umdrehen kann. Also ja, das kann man durchaus ausprobieren.
Das finde ich jetzt total überraschend. Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass die Rückenlage da wirklich irgendwas mit zu tun hat. Okay, schade für Kai, weil das bei ihm ja offenbar so eine Ausnahmegeschichte ist oder er gehört zu denen, wo das halt nicht der Fall ist. Aber vielleicht ist ja der Tipp was. Abends auf Fernsehen und Handy verzichten, um den Blaulichteinfluss vor dem Schlafen zu reduzieren. Christine, du bist Fachfrau zu Lichteinflüssen auf den Schlaf. Was sagst du dazu? Gibt es da einen Zusammenhang mit Schlafparalyse und blauem Licht?
Also Licht am Abend kann den Schlaf stören und damit natürlich auch das Risiko für eine Schlafparalyse erhöhen, weil wir wissen ja jetzt, schlechter Schlaf, unterbrochener Schlaf ist ein Risikofaktor für Schlafparalyse. Ich würde da ganz pragmatisch einfach den Nachtschichtmodus empfehlen und vor allem auch die Helligkeit vom Display reduzieren und dann sollte man da eigentlich so die stärksten Effekte von künstlichem Licht auf den Schlaf auch verhindern können.
Ich hätte nicht gedacht, dass an diesen Tipps was dran ist, Christine.
Das Netz hatte recht.
Ja, cool. Gut, dass man da wirklich im Netz auch manchmal sinnvolle Dinge findet. Was kann man denn trotzdem machen, wenn man das Gefühl hat, so boah, mich stört diese Schlafparalyse so stark in meinem Alltag, diese Episoden, in denen ich mich dann vielleicht auch bedroht fühle, in denen ich nicht schlafen kann, belasten mich? Zur Schlaftherapeutin, zum Schlaftherapeuten gehen, sich behandeln lassen?
Wenn man das Gefühl hat, dass man insgesamt nicht gut schläft, dann ist der Schlaftherapeut, die Schlaftherapeutin oder auch Arzt, Ärztin sicher eine gute Anlaufstelle, weil dann sollte man sich zuerst mal darum bemühen, eben auch den Schlaf zu verbessern.
Geht man denn dann in der Therapie wirklich konkret auf die Schlafparalyse auch ein?
Nee, also man würde da generell eben schauen, dass man den Schlaf verbessert und damit dieses Risiko senkt. Natürlich kann man auch dann darüber sprechen, über diese Schlafparalyse, denn das ist einfach natürlich etwas, was häufig belastend ist, was beängstigend ist. Und da hilft es sicher schon, wenn man einfach jemanden hat, der einem erklärt, was das ist, dass viele Menschen das zumindest einmal in ihrem Leben erleben, aber dass das wirklich etwas Harmloses ist. Ein Schlafmediziner, eine Schlafmedizinerin kann dann gegebenenfalls auch weitere Erkrankungen ausschließen, die da vielleicht im Zusammenhang damit stehen. Wenn einem das große Sorgen bereitet, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, das auch zu machen, also zum Schlafmediziner, Schlafmedizinerin zu gehen. Aber man muss einfach nochmal ganz deutlich sagen, so eine isolierte Schlafparalyse ohne weitere Symptome ist harmlos und eigentlich muss man damit wirklich auch nicht zum Arzt.
Christine, was nehmen wir daraus mit? Also erstens, man muss sich keine Sorgen machen. Den anderen geht es vielleicht auch so, weil viele Menschen haben mal zumindest eine Schlafparalyse. Und wenn es ganz schlimm ist, kann man sich behandeln lassen.
Genau. Und es ist eben kein Grund zur Sorge, wenn keine weiteren Symptome auftreten. Das erleben viele Menschen mal. Und auch wenn es total beängstigend und unangenehm ist, es ist harmlos.
Dann dürfen wir euch an der Stelle eine gute Nacht wünschen. Wir sagen danke, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr Themenvorschläge oder Feedback habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben an überschlafen@deutschlandfunknova.de.
Und bis dahin, schlaft gut, aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.